Lieber Thorsten, schön, dass du heute Zeit hast für uns, in einem kleinen Gespräch über die aktuelle Situation mit uns etwas zu plaudern. Vor genau einem Jahr ist der erste Corona-Fall in Deutschland bestätigt worden. Seitdem hat sich die Welt in einer Form verändert, wie wir es uns damals hätten nie vorstellen können. Und wir freuen uns, dass wir heute mit dir ein bisschen darüber sprechen können, wie du das erlebt hast. Und ich würde mich freuen, wenn du dich kurz ein bisschen vorstellst, dass unsere Zuhörer wissen, wer du eigentlich bist.
Ja, hi Christian, ich freue mich auch, dass das klappt. Mein Name ist Thorsten Olderock, ich bin hauptamtlicher Professor für Marketing und Dienstleistungsmanagement an der Aykert University in Stuttgart. Nebenbei habe ich noch die große Ehre, als Direktor der ICA Academy zu fungieren und dort ein Ausbildungsprogramm für die Food Service Branche zu entwickeln und durchzuführen mit ganz, ganz vielen, ganz, ganz tollen Teilnehmern. Und dann bin ich noch im wissenschaftlichen Beirat beim Deutschen Institut für Gemeinschaftsgastronomie.
Okay.
Ja, wenn man sich mal die letzten Monate anguckt, dann ist sicherlich ganz, ganz deutlich geworden, dass das einfach eine Achterbahn der Emotionen ist, die auch so viele Menschen gerade stresst. Ja, ich persönlich habe sowas natürlich noch nie erlebt, wie wahrscheinlich die meisten von uns. Ich habe selbst Rentner sagen hören, das ist jetzt einfach die Pandemie, durch die wir durch müssen. Sie haben das auch noch nie erlebt. Von daher, das ist, glaube ich, für alle neu. Und was ganz deutlich wird, ist, dass Unsicherheit eigentlich die aktuelle Herausforderung schlechthin ist. Und viele nehmen das eigentlich auch als vermutlich persönliche Beleidigung an, dass sie jetzt nicht wissen, wie die Kontaktbeschränkungen in 2 Wochen sein können. Wir merken ja gerade, dass eine Langfriststrategie in der Pandemie gefordert wird, was einfach da voraussetzen würde, dass die Pandemie sich in irgendeiner Form linear entwickelt. Das tut sie nicht. Spätestens seit den Mutanten wissen wir das. Wir müssen uns einfach mit Unsicherheit rumplagen, die nächsten Monate vermutlich noch. Wir müssen das einfach hinnehmen. Und ich glaube, es ist ganz hilfreich, das einfach mal historisch einzuordnen. Und wenn wir nur so 60, 80, 100 Jahre zurückgucken, dann sehen wir einfach, dass es Situationen gegeben haben, die viel unsicherer waren, die viel herausfordernder waren. Die Menschen haben das trotzdem immer gemeistert, haben den Mut nicht verloren. Und ich sage mal, warum sollen wir heute den Mut verlieren? Es ist herausfordernd, was aktuell abläuft. Es trifft viele sehr, sehr hart. Aber es nützt jetzt nichts, den Mut zu verlieren, sondern einfach zu sagen, komm, wir meistern das und es gibt wieder einen neuen Sonnenaufgang, es geht wieder weiter und lasst es uns gemeinsam meistern.
Ja. Optimismus ist das, was uns wahrscheinlich am meisten hilft. Und vielen Dank für den Eingang. Ich habe uns heute noch den Sven Giebel mitgebracht, sozusagen den ernährungswissenschaftlichen Geist von Gesoka. Der ist heute auch dabei. Und ja, Thorsten, was sind denn die zentralen Learnings für dich?
Mich hat vor allen Dingen beeindruckt, wie wenig es eigentlich braucht, um die Gesellschaft in einer so hochentwickelten Volkswirtschaft wie der Bundesrepublik Deutschland an den Rand der, ja, ich sag mal, selbst wahrgenommenen Leistungsfähigkeit zu bringen. Das heißt also, wie schnell wir eigentlich glauben, dass alles das, was wir bis jetzt für gut und richtig gehalten haben, da in Trümmer sackt. Und damit meine ich gar nicht mal so sehr die Pflegeberufe oder die anderen Corona-Helden, die wirklich heldenhaft sich gegen die Pandemie stemmen, sondern ich meine also Eltern, die tatsächlich zwischen Kind und Beruf aufgerieben werden, mit Menschen, die am Küchentisch plötzlich Homeoffice machen müssen und die also, na klar, haben die Widrigkeiten, ja, aber allein schon die Tatsache, dass ich nicht mehr jeden Tag in jeden Laden reingehe, ist für mich keine unzumutbare Situation, sondern da muss man das auch mal vernünftig einordnen und natürlich ist es auch lästig, wenn die Kinder nicht in die Kita können, nicht in die Schule können und natürlich muss man jetzt den Kindern mehr erklären, warum das gerade nicht geht. Aber das sind alles aus meiner Sicht Dinge, die man leisten kann. Und was mich wirklich, was ein Key Learning für mich ist, ist auf jeden Fall, wie schnell Menschen an die selbst empfundene Leistungsgrenze kommen. Dass sie also sagen, also ab jetzt geht das gar nicht mehr. Und ab jetzt müssen wir, also jetzt auch irgendwelche anderen Wege finden, als ob es eine Alternative zur Pandemie gäbe. Die Pandemie ist Realität. Sie ist eine Bedrohung für Teile unserer Gesellschaft, und zwar eine lebensgefährliche Bedrohung. Und da staune ich manchmal über irgendwelche seltsam anmutenden Diskussionen um Maskenpflicht und das potenzielle Ende unserer Demokratie oder unserer Gesellschaft, wie wir sie kennen. Ich glaube tatsächlich, am Ende dieser Pandemie werden wir uns an die neue Situation gewöhnt haben. Es werden einige Teile bleiben, so wie auch immer aus irgendwelchen Phasen der Geschichte Dinge mitgenommen werden in eine neue Gesellschaft. The next normal, wie McKinsey das formuliert hat, hat es ja schon häufiger gegeben nach gesellschaftlichen Herausforderungen. Das ist alles nichts Neues und wir sollten einigermaßen fröhlich jetzt einfach in die Zukunft blicken und daran arbeiten, dass es so schnell wie möglich vorbeigeht.
Mich würde Ja, Sven Giebel, mich würde interessieren, in deiner Funktion als Beirat einerseits im Deutschen Institut für Gemeinschaftsgastronomie, du hast es auch schon gesagt, Direktor der ICA-Akademie, wie siehst du das aus dieser Perspektive, also wenn man mal speziell diesen Fokus einnimmt, wie werden diese Themen ja da diskutiert?
Ja, also ich bin natürlich Professor für Marketing und deswegen interessiert mich der Gast natürlich am meisten, ja. Das heißt also, es geht vor allen Dingen für mich darum, welche Spuren hinterlässt eigentlich die Pandemie im Gästeverhalten? Ändert sich vielleicht die Funktion von Gastronomie, und damit meine ich individual wie Gemeinschaftsgastronomie vielleicht ein bisschen? An welchen Stellen müsste man jetzt eigentlich nachjustieren? Wie kann man eigentlich auf veränderte Verhaltensmuster der Gäste eingehen? Ich sage mal nur, dass sich viele im Moment jetzt an Außer-Haus-Geschäft gewöhnen. Das heißt, es wird völlig normal, eine relativ große Speisebreite auf dem heimischen Küchentisch zu essen. Viele fangen an, selber zu kochen. Gerade die großen Internetportale wie YouTube quellen ja über vor Empfehlungen, was könnte man mal wieder abends kochen oder mit der Familie gemeinsam. Ich gehe ganz fest davon aus, dass sich da einiges ändern wird im Gästeverhalten, in der Präferenz der Gäste. Und darum wird sich auch die Betriebsgastronomie in Zukunft kümmern müssen. Das heißt also, wenn wir uns angucken, wie sieht eigentlich die Zukunft der Arbeit aus? Dann geht es um Werte im Arbeitsleben. Es geht darum, wie sich das auch auf die Betriebsgastronomie und vor allen Dingen auch auf das Gesundheitsmanagement in den Betrieben auswirkt. Es geht darum, um Arbeitszeiten und Arbeitsorte, die werden viel variabler werden. Ich gehe nicht davon aus, dass Homeoffice wieder verschwinden wird, sondern dass es wird eine größere Vielfalt geben von Zeiten und Orten, wann wir arbeiten. Riesige Herausforderung für die Gemeinschaftsgastronomie. Und dann sehen wir Veränderungen in den Verpflegungsformen. Das heißt also, wie esse ich, wo esse ich, was esse ich. Daran werden wir uns anzupassen haben. Es wird herausfordernd sein, aber das wird diese Branche mit Bravour leisten.
Ja, es ist super dynamisch. Also das sehe ich auch sowohl sowohl auf Gästeseite als auch auf, ja, man muss halt reagieren. Und das finde ich super spannend. Also das sehe ich genauso, ja.
Ja. Also was mich im Moment so sehr beschäftigt aus Sicht der Gemeinschaftsverpflegung und aus Gesicht des Gesundheitsmanagements, heute reden alle über AHA-Regeln und über Impfungen und so weiter. Und die Frage, welche Rolle die eigene Gesundheitserhaltung bei dem Verlauf von solchen Krankheiten und bei der Vorbeugung und so weiter spielen kann, die wird eigentlich viel zu wenig diskutiert. Und dabei wissen wir ja heute, dass ein Großteil, also dass übergewichtige Menschen einen sehr schweren Verlauf haben, dass chronisch Erkrankte einen erhöhten, schwierigen Verlauf haben bei der Covid-19-Behandlung. Was glaubst du denn, was da für die Gemeinschaftsgastronomie speziell sich daraus rausarbeiten kann oder wird oder wie auch immer?
Ich habe mich in den letzten Monaten zusammen mit der Soda Group intensiv damit beschäftigt, was eigentlich durch Covid-19 im Gästemarkt und in der Branche eigentlich verändert. Und wir sind eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, dass alles das, was Covid verändert hat, eigentlich nur Trends waren, die es vorher schon gab und die einfach durch Covid-19 einen neuen Kick gekriegt haben. Und genau so sehe ich das eigentlich bei Gesundheit auch. Wenn wir uns die Entwicklung der Relevanz von Gesundheit im Konsumverhalten der Menschen angucken, dann ist das eigentlich über die letzten Jahre kontinuierlich angestiegen. In meinen Vorträgen mache ich das immer ganz gerne, dass ich sage, okay, wer von euch hat eigentlich einen Fitness-Tracker? Wer kann mir sagen, wie viele Schritte er heute schon gelaufen ist? Und das sind immer so 20, 30% der Zuhörer, die können mir auf den Schritt genau sagen, wie sie sich fortbewegt haben. Ungefähr die Hälfte davon postet dann und wann ihre Schrittzahlen auf Facebook oder Instagram. Ich sehe auf Instagram immer häufiger Laufstrecken, das heißt, irgendwelche Leute sind mit dem Fitness-Tracker dann 12 Kilometer in einer Stunde X gelaufen und posten das. All das hat schon immer gezeigt, dass das Thema Gesundheit mehr zunimmt. Durch diese Pandemie, durch SARS-CoV-2, sehen wir jetzt, dass gesundheitliche Probleme tatsächlich letale Folgen haben können. Auch wenn immer noch mehr Menschen an Krebs und Herzinfarkt oder man sagt ja irgendwie Koronargefäßprobleme sterben, wird SARS-CoV-2 sicherlich als die größte manifeste Bedrohung gesehen. Und ich glaube, es wird abstrahlen und dieses ganze Thema Gesundheit, gesunde Ernährung, Resilienzfähigkeit wird deutlich an Relevanz gewinnen. Wir werden Menschen dafür gewinnen können, sich endlich vernünftig zu ernähren, nicht immer alles in sich reinzustopfen, egal wie und was es ist. Ich glaube, dieses Thema, wir haben da eine Riesenmöglichkeit, auch über das Thema Fleisch nachzudenken, vernünftigen Fleischkonsum. zu praktizieren. Alles das wird deutlich an Relevanz gewinnen. Teil des Next Normal wird auf jeden Fall gesund sein. Also gesund ist der Next Normal.
Da kommt natürlich auch eine immense Herausforderung auf die Lebensmittelindustrie hinzu, ne?
Das ist richtig. Die Lebensmittelindustrie wird die Frage beantworten müssen, wie die Balance zwischen Gesundheit und Convenience aussieht. Denn die Lebensmittelindustrie hat ja nie das Ziel gehabt, jetzt Menschen zu vergiften, sie in das Übergewicht reinzuführen oder sonst irgendetwas, sondern es ging ja teilweise um Konservierung, um Sicherheit von Lebensmitteln. Auch das dürfen wir natürlich bei der ganzen Lebensmittelindustrie nicht vergessen, dass die Lebensmittel jetzt mal im mikrobiologischen Sinne noch nie so sicher waren, wie sie heute sind. Andererseits haben wir natürlich aber auch heute Nährstoffe drin in den Lebensmitteln, die dazu führen, dass Menschen adipös sind, dass sie Herz-Kreislauf-Probleme kriegen und, und. Das ist nicht okay. Und ich glaube aber auch, dass wir uns da beschleunigt darauf zubewegen werden, dass zumindest das klar gekennzeichnet wird und dass du eben entscheiden kannst, will ich jetzt ein Produkt essen, in dem so und so viel Zucker drin ist, so und so viel Salz, wohl wissend, dass das eben Probleme verursacht.
Mhm. Ja, das ist ja im Prinzip eines der zentralen Themen, die uns so beschäftigt. Wie schaffe ich es, das Thema Gesundheit so in das Geschäftsmodell und in das Gedankengut der Gastronomen, in unserem Fall Betriebsgastronomen, zu integrieren, dass das Thema Gesundheit für sie so ein Mehrwert wird, dass sie das selbstverständlich permanent hinterfragen, geht denn ein bisschen mehr? Und das wäre natürlich die Herausforderung auch für die Lebensmittelindustrie.
Ja, das ist sie total, aber ich würde auch gar nicht die Position der Lebensmittelindustrie so sehr in den Vordergrund stellen, weil am Ende des Tages ist es eine Branche, die ihren Kunden gehorcht und sie macht das, was ihre Kunden wollen und wofür ihre Kunden Geld bezahlen. Das heißt, wenn wir das Ernährungsverhalten verändern wollen, dann dürfen wir nicht oder brauchen wir eigentlich nicht an die Lebensmittelindustrie ranzugehen, sondern wir müssen an den Verbraucher rangehen. Wir müssen dem Verbraucher, dem Gast auch in der Gemeinschaftsgastronomie erklären, dass es besser ist, wenn er mehr Gemüse isst, wenn er sich gesünder ernährt, wenn er ein bisschen abnimmt, wenn er schlicht und ergreifend ein bisschen auf seinen Körper achtet. Und sobald wir ihn dahin konditioniert haben, wird er in den Supermarkt gehen und gezielt nach solchen Produkten suchen. Und dann werden die Lebensmittelindustrieunternehmen diese Produkte anbieten. Die machen einfach nur das, was wir nachfragen.
Das ist richtig. Aber es muss irgendeinen geben, der diese Produkte so maximal attraktiv macht, dass sie auch gewollt werden. Ja, Essen wird auch nach der Pandemie ein Genussfaktor bleiben und wird mehrere Spielfelder des Lebens bespielen. Und deswegen geht es natürlich nicht darum, ohne dass das Produkt wirklich überzeugt und Spaß macht und genussvoll ist. Und das ist ja eigentlich die Herausforderung, das Thema Gesundheit mit maximalem Genuss zu verbinden.
Absolut. Wie gesagt, die Menschen werden in gesunden Lebensmitteln Genuss suchen und finden und die Industrie wird es anbieten, wenn es soweit ist. Aber ich halte wenig davon, da man nennt das Marketing-Push-Markt draus zu machen. Das heißt also, ich versuche verzweifelt gesunde Produkte in den Markt zu pressen, sondern ein Pull-Markt. Das heißt, der Markt zieht, das finde ich viel attraktiver, so wie wir ja auch sehen, dass beispielsweise vegane Produkte, vegetarische Produkte wesentlich stärker nachgefragt werden. Ich brauche nur an Rügenwalder Mühlenwurst erinnern oder Rügenwalder Kanal, der Wurstfabrikant, der also massiv umgestellt hat auf fleischlose Wurst, fleischlose, fleischfreie Produkte, vegane Produkte. Und das kommt daher nicht, weil die jetzt plötzlich eine Agenda haben, sondern weil sie merken, dass das ein riesiger Markt ist, dass es Zielgruppen gibt, die das nachfragen, die dafür eine anständige Zahlungsbereitschaft haben und dann wird das bereitgestellt. Es dreht sich am Ende immer um den Konsumenten.
Ja. Naja, an der Stelle habe ich heute gelesen, in Frankreich wurde heute oder die letzten Tage das erste vegane Restaurant mit einem Stern ausgezeichnet. Also von daher, da wo die Trends auch zum Teil entwickelt werden, da findet das inzwischen auch auf der veganen Ebene Einkehr, eine ganz schöne Entwicklung, wie ich finde.
Das ist eine ganz tolle Entwicklung und machen wir uns doch jetzt vor, wenn diese Pandemie jetzt erstmal vorbei ist, dann können wir uns doch jetzt schon mal fragen, was steht eigentlich im Jahre 2022, 2023 auf der Agenda. Und da wird der Klimawandel mit Nachhaltigkeit in globalen Fragen ganz, ganz oben auf der Agenda stehen. Ja. Dann spielt natürlich Veganismus wieder eine ganz zentrale Rolle, weil das ist einfach die Tierzucht und die Fleischproduktion zeichnen am Ende des Tages einfach verantwortlich für einen großen Teil klimaschädlicher Gase.
Ja, Nichtsdestotrotz, auch wenn wir uns wünschen, dass sozusagen die Verbraucher die Produkte abverlangen, braucht es ja ein gutes Marketing und deswegen sprechen wir auch mit dir. Was bedeutet denn das für die Betriebsgastronomie, wie sie sich in diesem neuen Umfeld, in diesen neuen Anforderungen so vermarkten kann, dass der Kunde weiß, dass er da dort das bekommt, was er erwartet?
Ja, das sagst du ganz richtig. Da bekommt das, was er erwartet. Und das stellt die Frage nach dem, was erwartet er eigentlich? Was sind Faktoren, die ihn begeistern? Und was nimmt er eigentlich als Hygienefaktoren wahr? Und wenn wir irgendetwas gelernt haben in der Pandemie, dann ist es, dass Unsicherheit einfach als Riesenfrechheit vom Konsumenten betrachtet wird. Er kriegt jetzt gerade keine Sicherheit darüber, wann seine Läden wieder aufmachen oder wann er dies oder das oder jenes wieder konsumieren kann. Das heißt also, das Erste, was sicherlich die Gemeinschaftsgastronomie lösen muss, ist das Sicherheitsproblem. Es muss sich immer sicher anfühlen, in eine Betriebsgastronomie zu gehen. Es muss sich sicher anfühlen, dort zu verweilen und es muss sich sicher anfühlen, diesen Ort wieder als soziales Lagerfeuer im Unternehmen zu nutzen und sich dort auch mit Kollegen auszutauschen. Das ist ein Hygienefaktor und erst danach kommt der Genuss. Also es wird keiner sagen, okay, in unserem Betriebsrestaurant kann es sich zwar anstecken, da ist auch ein ziemliches Gewühle, aber dafür ist es lecker. Das wird keiner akzeptieren.
Mhm. Ja. Also mit dem Zusammenhang finde ich die Frage super spannend. Man redet viel über Gesundheitskommunikation. Wie gestalte ich jetzt die Ansprache, sodass der Gast da was mitnimmt, dass es am Ende für beide Seiten erfolgsversprechend ist, dieses viele Neue, was ja jetzt durch die Situation entstanden ist, einfach auch entsprechend nach außen getragen wird. Also speziell Gesundheitskommunikation ist dabei, finde ich, ein Schlüssel.
Genau. Gesundheit hat per se durch die Pandemie diesen Hauch von Selbstverständlichkeit verloren. Was wir ja in Zielgruppen, sage ich mal, bis Mitte 40 bisher gesehen haben, ist, dass diese Menschen Gesundheit eigentlich für etwas Selbstverständliches gehalten haben. Gerade feminine Zielgruppen haben Gesundheit eher mit dem äußeren Aussehen verbunden als mit tatsächlicher Gesundheit. Das heißt, wenn es den Wunsch gab, abzunehmen, dann ging es nicht um Herz-Kranz-Gefäße, sondern das ging es darum, einfach attraktiv auszusehen. Gesundheit in diesen Zielgruppen, diesen sehr zahlungskräftigen und zahlungsbereiten Zielgruppen, war etwas vollkommen Selbstverständliches. Das ist in größten Teilen weg. Ja, das heißt also, Gesundheit hat das Selbstverständliche verloren. Und Betriebsgastronomie muss auf der ganzen Ebene jetzt anfangen zu kommunizieren und sagen, was kann ich eigentlich für deine Gesundheit, deine Gesunderhaltung tun und welchen Beitrag kannst du leisten und wie können wir das lenken? Ich habe kürzlich mit dem Studentenwerk in München zusammengearbeitet und die haben beispielsweise ihre Menülinien so umgestellt, dass es gerade noch eine Menülinie mit Fleisch gibt. 3 vegetarische oder vegane Linien und eine noch mit Fleisch. Und es wird wunderbar anerkannt oder akzeptiert auch von den Studierenden, weil die sagen, erstens Fleisch ein Klimaproblem, da beißt die Maus keinen Faden ab und andererseits, hey, es ist auch mal ganz gesund, nur Gemüse zu essen.
Ja. Tut nicht weh, ja, das muss man vielleicht für sich dann feststellen.
Sven, das macht auch deutlich, wie schnell sich die Betriebsgastronomien werden umstellen müssen, weil diejenigen, die heute da jetzt in Garching studieren, die sind ja in 2 Jahren in den Betrieben. Mhm. Und ich sag dir, wenn die da auf 4 Menülinien treffen, von denen 3 Fleisch haben und der vegetarische Counter irgendwo verschämt in der Ecke ist, da werden die sich wundern.
Ja, glaube ich auch. Das funktioniert nicht mehr. Ich finde es schön, dass es so ist und ich glaube, es ist zeitgemäß. Ich finde in dem Zusammenhang noch interessant zu wissen, es wird ja aufgrund dieser Schnelllebigkeit der Situation auch viel auf Sicht einfach gehandelt. Es muss, es wird reagiert. BGM, Personale aus dem HR-Bereich, auch die Gastronomie selbst, die sind da auf der Suche nach neuen Wegen und was würdest du denen in diesem Zusammenhang mitgeben?
Tatsächlich weiter auf Sicht fahren. Also ich hab ja schon gesagt, es gibt im Moment keine Sicherheit in der Pandemie. Die nächste Frage ist ja, was machen die Mutanten mit Deutschland? Wir sehen schon, dass Portugal im Moment niederbrennt, hat die höchsten Inzidenzwerte der Welt. Und kann es eigentlich sein, dass zu Ostern diese Situation in Deutschland ist? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Was würde eigentlich mit der Emotion in Deutschland passieren, wenn das so wäre? Mhm. Was würde passieren, wenn wir flächig Triage-Situationen hätten? Ich weiß es nicht. Und ich weiß aber auch nicht, ob es kommt. Ich hoffe, dass es nicht kommt. Es gibt einige, die sagen, wir werden einen ganz fürchterlichen Sommer haben. Ich hoffe immer noch, ja, Norddeutscher, also Nordisch by Nature, wir haben hier oben die beiden Küsten. Ich hoffe immer noch, dass es ein geiler Sommer wird. Aber ich kann es ja nicht vorhersagen. Ich weiß auch nicht, was ein, sage ich mal, ver-Covid-ter Sommer mit uns allen machen würde. Wenn du nur noch im Garten liegen kannst und nicht an den Strand darfst. Die Situation hatten wir Ostern letztes Jahr. Da gab es Zugangsbeschränkungen zu den Stränden. Ich kenne sowas nicht. Ich bin auf der Ostseeinsel Fehmarn geboren worden. Deswegen Zugang zum Strand ist für mich etwas vollkommen Selbstverständliches. Hat letztes Jahr die Selbstverständlichkeit verloren. Und man kann im Moment nur auf Sicht fahren. Ja? Also ich kann nur an alle appellieren, es ist eine dynamische Situation. Lasst euch nicht so anfressen durch diese Unsicherheit. Es ist, wie es ist. Beobachtet weiter interessiert und handelt entsprechend.
Ja. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich ja die berechtigte Hoffnung, dass das irgendwann, ja, dass wir das irgendwann in den Griff kriegen.
Das werden wir ganz sicher.
Deswegen stellt sich ja die Frage, was kann die Betriebsgastronomie vielleicht heute tun, um sich sozusagen auf die Zeit danach gut vorzubereiten?
Das sind genau diese Themen Unsicherheit, Gesundheit, alles das in den Vordergrund zu stellen, auch im Unternehmen zu kommunizieren, wenn die Menschen aus dem Homeoffice wieder in die Betriebe kommen. Und das wollen die. Ja. Wie muss eigentlich ein Betrieb aussehen, in dem es sich völlig unbefangen arbeiten lässt? Ich kenne niemanden, der im Homeoffice sitzt und sagt, das ist hier die Zeit meines Lebens. Ich wollte schon immer mal am Küchentisch sitzen, 8 Stunden lang und arbeiten. Ich höre so oft von irgendwelchen Rückenproblemen von Leuten. Letztens gerade hatte ich eine dabei, die sitzt im Esszimmer auf so einem Schwingersessel da und meinte also ihr schon ganz schlecht vom ganzen Rumgeschwinge. Ja, natürlich sind das nicht optimale Arbeitsplätze und die Menschen wollen zurück in die Betriebe und sie werden im Laufe des Jahres auch in die Betriebe zurückgehen. Es wird weiterhin Homeoffice-Regelungen geben, aber nicht in der Massivität. Und wir müssen heute darüber nachdenken, wie sieht ein Unternehmen aus, in das Menschen nach x Monaten Homeoffice zurückkommen und in dem sie auch, und das ist ganz wichtig, ihre alte Leistungsfähigkeit wieder erlangen. Weil ich spreche ganz viel mit Personalern und mit Unternehmensleitern. Immer wieder höre ich, diese Kurzarbeit, dieses lange Abwesenheit vom Arbeitsplatz macht etwas mit den Menschen und ihrer Leistungsfähigkeit. Und die müssen jetzt an ihre alte Leistungsfähigkeit wieder rangeführt werden. Das ist auch gar nicht irgendwie komisch, wenn du einen Vertriebler hast, der irgendwie 4, 5, 6 Monate auf 100% Kurzarbeit war. Der muss erstmal wieder rangeführt werden. Das könnte man als Wiedereingliederung betrachten. Und jetzt müssen wir uns schon Gedanken machen, welchen Beitrag kann eigentlich die Gemeinschaftsgastronomie leisten zur, in Anführungszeichen, Wiedereingliederung dieser Menschen.
Ja, zum Thema Ernährungsgesundheit wissen wir ja, dass das Homeoffice heute schon dafür gesorgt hat, dass viele Leute auch an Gewicht zugelegt haben. Und an der Stelle könnte natürlich die Gemeinschaftsgastronomie auch für das Erlebnis vor Ort und die Verpflegung zu Hause als Impulsgeber und vielleicht sogar als Dienstleister auch eine Rolle übernehmen in Zukunft.
Also was wir natürlich in der Branche sehen, ist, dass die letzten Jahre dazu genutzt wurden, die Effizienz der Systeme immer weiter nach oben zu fahren. Ich hatte vor einigen Jahren mal eine Diskussion, ob eine Betriebsgastronomie eigentlich in das Außerhausgeschäft einsteigen könnte. Das heißt also mit einem Lieferdienstleister zusammenarbeiten kann, um dann kleinere Betriebe zu versorgen, dies und das und jenes. Und es kam eigentlich raus, nee, das geht eigentlich nicht, das kannst du weitestgehend vergessen, weil die Prozesse so durchgetaktet sind und da können nicht an einer Hintertür irgendwelche Fahrradfahrer ankommen und mal eben hier 10 Essen, da 12 Essen abholen. Das passt einfach nicht in die Prozesse einer modernen Betriebsgastronomie. Mhm. Auf der anderen Seite sind diese sehr effizienten Prozesse vergleichsweise starr geworden und wir müssen sie sicherlich flexibilisieren. Christian, ich bin voll bei dir, wenn du sagst, wir müssen lernen, Menschen am heimischen Tisch zu versorgen und wir dürfen dieses Geschäft auch Lieferando nicht überlassen, weil Lieferando bringen Nudeln und Pizza und deshalb dann eben diese Konsequenzen, die du sagst. Die Leute gehen so ein bisschen aus dem Leim. Ja? Und denen aber gesundes Essen nach Hause bringen zu können, ist prozessual einfach eine wahnsinnig große Herausforderung. Ja. Die nächste Herausforderung, die kommen wird in großen Bürogebäuden ist, dass Menschen nicht mehr in die Betriebsgastronomie kommen, weil sie in Menschenansammlungen einfach fürchten beziehungsweise sich nach einem Jahr Distanzgeboten einfach da nicht sicher fühlen und am Arbeitsplatz essen wollen. Auch da brauchen wir eine innerbetriebliche Logistik, die genau das ermöglicht. Ansonsten verspreche ich den meisten Betriebsgastronomen, werden sie die Lieferando-Fahrer noch viel häufiger sehen, als ihnen lieb ist.
Ja. Befürchte ich auch, ja.
Ja. Ja, denke ich auch, ja.
Aber es ist ein Prozessproblem. Also das heißt, wir müssen das proaktiv angehen und sagen, vielleicht wird dadurch die Produktion 3, 4, 5% teurer. Aber die Effektivität, nämlich ich ernähre Menschen so, wie es gesund ist und wie sie es wollen. Also sei es am heimischen Tisch, sei es am Arbeitsplatz, sei es in der Betriebsgastronomie, sei es wo auch immer.
Ja, also ich denke das auch. Also wenn ich an meine Zeit als Betriebsgastronom zurückdenke, das Thema so aufzugleisen, so wie Betriebsgastronomie vor Corona funktioniert hat, ist eigentlich eine Mammutaufgabe, und dafür ist die Betriebsgastronomie, so wie sie war, eigentlich auch nicht gemacht. Und am Ende des Tages wahrscheinlich wird es auch, ja, ich bin mir nicht sicher, ob am Ende des Tages das große Geschäftsmodell das Liefergeschäft ist, weil die Umkreise ja auch viel zu groß sind. Also wenn ich jetzt in einem Ballungsraum arbeite und da in der Stadtmitte den Arbeitsplatz habe, dann wohne ich irgendwo im Speckgürtel, und das wird die Betriebsgastronomie nie erreichen können. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die Betriebsgastronomie als Impulsgeber da auch eine Rolle übernehmen kann. Und ich glaube, dass vielleicht sogar die Digitalisierung, und da kommt jetzt auch noch meine nächste Frage für dich als Marketingmensch, vielleicht sogar auch eine Rolle übernehmen kann. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, es gibt irgendwann eine App, wo man das Essen, was man sich womöglich zu Hause zubereitet oder kauft, per Foto einscannen kann und dadurch vielleicht sogar irgendwann Zuschüsse bekommt in Abhängigkeit der ernährungsphysiologischen Qualität. Das klingt jetzt ein bisschen bizarr, aber es gibt solche Entwicklungen. Und ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht doch noch, wer weiß, wo uns die Digitalisierung noch hinbringt, noch viel Luft drin ist. Und da kann ich mir vorstellen, dass der Betriebsgastronom als zentraler Anker für diese Themen vielleicht einfach eine zentrale, ganz neue Rolle übernehmen kann. Und jetzt nochmal meine Frage: Wie siehst du das Thema Digitalisierung bezogen auf diese Krise, wo schlummern da die Chancen für uns in der Gemeinschaftsgastronomie?
Also genauso wie der Gesundheitstrend es vor der Pandemie gegeben hat, so hat es ja eben auch diese Entwicklung in der Digitalisierung vorher gegeben. Und dann hat das durch SARS-CoV-2 einfach einen Mega-Kick gekriegt. Ja, das heißt, also Digitalisierung spielt natürlich eine ganz zentrale Rolle. Und ich glaube, dass Betriebsgastronomen und Gemeinschaftsgastronomen einfach sehr, sehr gut beraten sind, sich die Entwicklung in der freien Gastronomie oder in der Individualgastronomie anzusehen. Was machen die da eigentlich und wo versorgen die Menschen? Wo wird Digitalisierung eingesetzt, um den Bedürfnissen von Menschen näher zu kommen? Ich mag da nur mal auf eine Entwicklung einzugehen bei großen Lieferdiensten wie Lieferando, die eben sagen, der Mensch bestellt logischerweise zu Hause und kriegt dann sein Essen in einem gewissen Zeitkorridor nach Hause geliefert. So etabliert, so einfach, habe ich verstanden. Aber was mache ich eigentlich mit Leuten, die in Frankfurt am Main unten auf der Mainwiese sitzen, zu 4, 5, 6 in Nicht-Pandemie-Zeiten und möchten da jetzt gerne eine Lage gute Burger haben, eine Flasche Wein haben, vielleicht auch eine Pizza haben oder eine Pasta haben. Die sitzen ja auf einer Wiese. Und die Lieferando macht es so, dass die jetzt sagen, okay, wir betrachten den Lieferort nicht mehr als eine Adresse, sondern als Koordinaten und liefern genau dahin, wo du gerade bist, auf der Basis von Standortdaten, die sie per Handy übergeben. Und eben eine halbe Stunde später kommt jemand mit dem Fahrrad auf die Mainwiesen und bringt dir da deinen Burger, deine Pizza, deine Pasta, dein Wein, was auch immer du da gerade haben möchtest. Und da sehen wir einfach, wie weit die Digitalisierung eigentlich schon ist. Das ist ja jetzt keine Zukunftsfantasie, sondern das ist Realität. Und wie stark eigentlich die Gemeinschaftsgastronomie davon lernen kann. Du sagtest, vielleicht gibt es irgendwann etwas, dass ich etwas fotografiere und dann meine Zuschüsse kriege. Ich frage mich, wer sagt denn überhaupt, dass ich den heimischen Küchentisch mit warmen Produkten erreichen muss? Wer sagt denn überhaupt, dass es schädlich ist, wenn Menschen selber kochen können und ich sie animiere? Und wer sich mal die Börsenkurse angeguckt hat von HelloFresh und Co., der sieht, welches Potenzial eigentlich von professionellen Anlegern in diesem Bereich gesehen wird. Und ich glaube, dass das eine Riesenchance wäre, einerseits für die Arbeitnehmer, ihre Familien, aber eben auch die Unternehmen zu sagen, Ins Homeoffice schicke ich dir vorgefertigte Produkte, die du nach einer ganz festen Schema einfach zubereiten kannst. Nimm dir einfach 20 Minuten, eine halbe Stunde Zeit, das hast du. Und dann hast du die Produkte, die dich gesund erhalten, die dich satt machen, die dir Freude machen. Und du kannst es auch noch mit deiner Familie gemeinsam machen. Also wir erobern eigentlich damit den heimischen Küchentisch. Übrigens ein Anspruch, den einige Betriebsgastronomen im Ausland längst haben. Also wirklich da zu gucken, auch welche anderen Ernährungsformen gibt es eigentlich. Es gibt ja nicht nur vollständig selber kochen oder essen gehen oder so fremd essen, sondern es gibt inzwischen so ein ganzes Kontinuum dazwischen. Die wichtigsten beiden Marker in diesem Kontinuum sind für mich tatsächlich auf der einen Seite der Thermomix, der ganz, ganz viele Deutsche einfach daran geführt hat, mal wieder selber kochen zu wollen. Dann können wir uns darüber streiten. Sven, du bist ausgebildeter Koch, also von daher können wir uns darüber, gerne darüber streiten, ob es noch Kochen ist, wenn dir die Maschine sagt, schütte jetzt Milch rein, so, weiter, stopp, ja, oder Mehl oder dies, und das rührt das dann selber zusammen, ob das noch Kochen ist. Aber was mich als Marketingmensch aber nur interessiert ist, es führt Menschen ans Kochen ran, an Lebensmittel ran, an Wertschätzung für produzierte, fertige Speisen, und damit ist alles gut. Das ist super. Und deswegen,
ich sehe das genauso wie du, ja, auch als Koch.
Deswegen ist für mich eben wichtig, liebe Betriebsgastronomen, liebe Gemeinschaftsgastronomen, weitet den Blick. Ja? Gebt so ein Stück weit eure Prozesshoheit und eure Prozessfixiertheit auf und guckt nach und sagt, pass auf, ich muss jemanden im Homeoffice erreichen, ich muss jemanden am Arbeitsplatz erreichen. Und dann kann ich eben auch nicht sagen, das ist jetzt ein Kostenproblem. Für mich ist es ein Zahlungsbereitschaftsproblem. Wer sagt denn tatsächlich, dass ich es nicht schaffen kann, großflächig, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, HelloFresh-Boxen aus einer Betriebsgastronomie zu den Leuten nach Hause zu befördern und das nicht einigermaßen kostendeckend hinzukriegen? Der muss sich mal angucken, wie viele Deutsche inzwischen bei HelloFresh bestellen und welche absurd hohen Kilopreise die bezahlen. Also wir reden wirklich von einem Preisniveau, wenn man nur lieber die Produkte betrachtet bei HelloFresh, da können Sie wahrscheinlich auch bei Käfer in München einkaufen gehen.
Ja.
Es ist der Mehrwert des Rezeptes, es ist der Mehrwert des Erlebnisses, und das können unsere Betriebsgastronomen alle.
Und das wäre aus meiner Sicht ein riesen Schritt zum Thema Employer Branding. Also die Unternehmen können sich natürlich hier viel stärker in das Privatleben im positiven Sinne einmischen, dafür, dass jedem Mitarbeiter klar ist, ich habe einen coolen Arbeitgeber.
Das eben auch, aber stell dir doch mal vor, du hast zwei Kinder zu Hause und dein Arbeitgeber schickt dir einmal die Woche ein Paket, da sind drei Mittagessen drin für die gesamte Familie. Wenn dieser Mitarbeiter dann kündigen will, das muss er erstmal seiner Familie erklären.
Ja.
Nach dem Motto, ich will den Arbeitgeber wechseln und deswegen gibt es kein Mittagessen mehr. Also da reden wir mal von Mitarbeiterbindungsinstrumenten, die voll durch den Magen gehen.
Okay. Was ist denn jetzt so dein abschließender Appell an unsere Zuhörer? Also unsere Zuhörer sind meistens Betriebsgastronomen, Gesundheitsmanager, Personaler, Facility Manager. Was wäre denn hier so dein abschließender Appell?
Du bist ja in das Gespräch eingestiegen, hast gesagt, der erste Corona-Fall in Deutschland ist jetzt ein Jahr her. Und ich glaube, wir können jetzt einfach unter die ersten 12 Monate einen Strich machen. Und es war wirklich ein Riesenberg Mist. Ich fühle tatsächlich mit den Betriebsgastronomen, die da draußen arbeiten müssen und mit dieser Unsicherheit umgehen müssen, die immer wieder neue Regeln umsetzen mussten. Und dann wurde doch wieder alles gestrichen. Und dann gab es hier nur noch To-Go und nur noch dies und nur noch Pappe. Und es ist eine riesen Zumutung gewesen. Und ich möchte einfach daran appellieren, bleibt fröhlich. Ja? Es kommt eh, wie es kommt. Die Pandemie macht, was sie will. Das Virus ist offensichtlich in seiner guten Laune nicht zu beeinträchtigen. Und deswegen sollten wir unsere gute Laune einfach nicht beeinträchtigen können. Wirklich, es kommt keine gute Idee aus einem verzagten Kopf. Und deswegen einfach fröhlich bleiben, mit dem Mut, aber auch der Zuversicht in die Zukunft zu gehen und sagen, vor 1000 Jahren haben Menschen gegessen, in 1000 Jahren werden Menschen essen und irgendwo dazwischen kommt so ein kleiner Punkt, SARS-CoV-2, und wir werden den einfach weglächeln. Es wird kommen, dass wir sie in den Griff kriegen. Ich habe da gar keine Zweifel dran. Die Menschheit hat ganz andere Situationen gelöst. Ja, wir sehen, dass die Impfungen ein bisschen rumpeln, aber machen wir uns da nichts vor, das wird irgendwann jetzt gelöst werden, das Thema. Wir werden uns wieder in den Armen liegen können, wir werden alles wieder machen können. Und Wer jetzt verzagt, der vertut meines Erachtens auch ganz, ganz viele Chancen, weil gerade ganz viel einfach auch ins Frage gestellt wird, ins Rutschen kommt und gestaltungsfähig wird. Seid fröhlich, Leute.
Ja, finde ich super.
Danke, Thorsten. Ich nehme so mit. Super Appell, wir nehmen den mit und wir bedanken uns für das tolle Gespräch und wünschen dir für die nächsten Monate alles Gute.
Ja, du, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank und jetzt drücken wir auf Stopp bei der Aufnahme und dann können wir uns noch gegenseitig schmutzige Witze erzählen. Das hilft der Fröhlichkeit auf jeden Fall.